Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 bis 28 der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, unser Herr wird uns alle versammeln. Dann wird er zwischen uns richten in Gerechtigkeit, und er ist der vortrefflichste Richter, der Allwissende. Sprich, zeigt mir jene, die ihr ihm als Gottheiten zur Seite gesetzt habt. Doch nichts gibt es, was ihm gleich oder beizusetzen wäre. Nur er ist Allah, der Erhabene und Allweise. Und wir haben dich entsandt nur als Bringer froher Botschaft und als Warner für die Menschheit. Jedoch die meisten begreifen es nicht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastudy.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastudy.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 14. Februar 2022, gleich dem 25. Bahman 1401, nach iranischem Sonnenkalender, beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder«. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel »Wo ist der IS?« Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Teheran. China-Besuch Raisis ist ein Zeichen des politischen Willens, Beziehungen auszubauen. Russland. Druck und Sanktionen sind kein Hindernis für Zusammenarbeit mit Iran. Irans Sadra will Öltanker für Venezuela-Vertrag bereitstellen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Teheran. China-Besuch Raisis ist ein Zeichen des politischen Willens, Beziehungen auszubauen. Das iranische Außenministerium hat mitgeteilt, der Besuch des Präsidenten Ebrahim Raisi in China zeige, dass beide Länder den höchsten politischen Willen hätten, ihre Beziehungen auf der Grundlage gegenseitiger Interessen auszubauen. Auf einer Pressekonferenz am Montag erklärte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Nasser Kanani die Bedeutung von Raisis Reise für die Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen Teheran und Peking. Der Besuch erfolgt als Reaktion auf die offizielle Einladung des chinesischen Präsidenten. Natürlich werden beide Seiten über wichtige Fragen in verschiedenen politischen, wirtschaftlichen, kommerziellen und kulturellen Bereichen sowie über andere Aspekte der bilateralen Beziehungen sprechen, sagte er. Der Besuch ist aus politischer Sicht besonders wichtig. Es weist auf das Vorhandensein einer angemessenen politischen Atmosphäre in den Beziehungen hin und unterstreicht den höchsten politischen Willen der Führer der beiden Länder, die bilateralen Beziehungen auf der Grundlage gegenseitiger Interessen auszubauen, fügte Kanani hinzu. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums wies auch darauf hin, dass der politische Wille Irans und Chinas, ihre bilateralen Beziehungen zu stärken, den Weg für eine engere Zusammenarbeit ebne, insbesondere im Wirtschaftsbereich. Raisis Besuch in China könne einen Sprung in der Umsetzung der Pläne und Projekte bewirken, die in dem 25-jährigen umfassenden strategischen Partnerschaftsabkommen vorgesehen sind, fügte er hinzu. Kanani beschrieb das im März 2021 zwischen Iran und China unterzeichnete Abkommen als einen Fahrplan, der den allgemeinen Weg und den langfristigen Horizont der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern umreißt. Russland. Druck und Sanktionen sind kein Hindernis für Zusammenarbeit mit Iran. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa erklärte, Druck von außen und Sanktionen könnten die Zusammenarbeit ihres Landes mit Iran nicht behindern und betont, dass die anhaltenden illegalen Beschränkungen nur dazu führen würden, die gegenseitigen Beziehungen auszubauen. Sie sagte am Montag in Moskau, dass Russland und Iran eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit pflegen ohne die Meinung des Westens zu beachten, wie die russische Nachrichtenagentur TASS berichtete. Äußerer Druck und Sanktionen sind dafür kein Hindernis. Im Gegenteil, die illegitimen Restriktionen können sogar dazu führen, die positiven Tendenzen des Wachstums im russisch-iranischen Handel zu verstärken, die sich in den letzten Jahren abgezeichnet haben, fügte Sacharowa hinzu. Sie erklärte, dass es Teheran und Moskau gelungen sei, die Handelskooperationen im Jahr 2022 um 20,2% zu steigern und fast 5 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Geschäftsleute betreten neue Märkte. Logistik und Zahlungsinfrastruktur werden verbessert, sagte sie. Die Sanktionen schaffen Voraussetzungen für den weiteren Ausbau der bilateralen Zusammenarbeit, vor allem im Handels- und Wirtschaftsbereich, erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums. Sacharowa fügte hinzu, dass die beiden Länder sich auf dem Weg der Interessen ihrer Völker bewegen. Sowohl Iran als auch Russland wurden in den letzten Jahren mit US-geführten Sanktionen zum Ziel genommen, aber die Sanktionen konnten die Interessen der westlichen Länder nicht wahren. Russland wurde nach seiner militärischen Spezialoperation im Februar in der Ukraine mit drakonischen Sanktionen belegt. Die USA haben auch ihre Sanktionen gegen Iran seit 2018 verschärft, als Washington einseitig aus dem Atomabkommen mit Iran ausgestiegen war. Irans Sadra will Öltanker für Venezuela-Vertrag bereitstellen. Venezuela plant, den Bau von 2 weiteren Öltankern durch eine iranische Werft in Auftrag zu geben, die bereits 2 Aframax-Schiffe gebaut und an das südamerikanische Land geliefert hat, heißt es in einem Bericht. Im Rahmen einer bestehenden Bauvereinbarung will Venezuelas staatliches Energieunternehmen PDVSA das Marineindustrieunternehmen Irans Sadra mit dem Bau der beiden Aframax-Tanker auf der Boucher-Werft des Unternehmens beauftragen, berichtete Reuters. Die beiden neuen Tanker mit dem Namen India Ulquia und India Mara werden jeweils 33,77 Millionen US-Dollar kosten, sagte die Nachrichtenagentur unter Berufung auf ein internes PDVSA-Dokument, in dem die vorgeschlagene Vereinbarung detailliert beschrieben wird. PDVSA hat zunehmend das Privileg der blühenden Beziehungen zwischen Iran und Venezuela genutzt, um seine Flotte mit Hilfe iranischer Unternehmen wieder aufzubauen. Sowohl der iranische als auch der venezolanische Ölsektor unterliegen US-Sanktionen, die die beiden Länder näher zusammengebracht haben, um den Handel anzukurbeln und sich gegenseitig zu helfen. Anfang dieses Monats begrüßte der venezolanische Ölminister Tarek El Aissami die Erfahrungen Irans im Bereich Energie und Technologie und sagte, sein Land sei bereit, davon zu profitieren und eine engere Zusammenarbeit mit Teheran aufzubauen. Die Bemühungen von PDVSA und der Nationalen Iranischen Ölraffinerie und Vertriebsunternehmen NIORDC, die Treibstoffproduktion im Paraguana-Raffineriezentrum zu steigern, seien ein Schritt, um Venezuelas Abhängigkeit von US-Raffinerietechnologie zu beenden, sagte Reuters. Venezuela, das über die größten Rohölreserven der Welt verfügt, hatte in den letzten Jahren aufgrund von Raffinerieausfällen infolge von US-Sanktionen und politischen Unruhen, die auch ihre Wurzeln in Washington haben, Probleme, genügend Benzin und Diesel zu produzieren. Teheran hat in den letzten Jahren seine Beziehungen zu Caracas gestärkt und Rohöl und Kondensat sowie Teile und Rohstoffe für das alternde venezolanische Raffinerienetz mit einer Kapazität von 1,3 Millionen Barrel pro Tag, BPD, bereitgestellt. Türkei verurteilte Legalisierung von 9 Siedlungen im Westjordanland. Das türkische Außenministerium hat am Montagabend in einer Erklärung die Legalisierung von 9 zionistischen Siedlungen im Westjordanland verurteilt. Diese Aktion sei selbst nach dem eigenen Gesetz des zionistischen Regimes illegal, genauso wie die Entwicklung von Siedlungen im Allgemeinen nicht legal sei, hieß es in der Erklärung des türkischen Außenministeriums. Solche einseitigen Maßnahmen werden laut dieser Erklärung die Spannungen in der Region verschärfen, mehr zivile Todesopfer und schwere materielle Schäden verursachen und die Verwirklichung eines dauerhaften Friedens verhindern. Die Türkei forderte das zionistische Regime außerdem auf, solche Maßnahmen zu beenden, die zu Gewalt in Westasien führen könnten und im Widerspruch zu internationalen Vorschriften und den üblichen Standards der Vereinten Nationen sind. Das Sicherheitskabinett des zionistischen Regimes hat am Sonntagabend der Legalisierung von 9 zionistischen Siedlungen im Westjordanland zugestimmt. Die hebräischsprachige Zeitung Yediot Achronot berichtete, dass eine Sitzung im Sicherheitskabinett dieses Regimes abgehalten wurde und dabei vereinbart wurde, 9 von 77 illegalen Siedlungen zu legalisieren. Den Antrag dafür hatte Itamar Ben-Gvir, der zionistische Minister für innere Sicherheit, gestellt. Außerdem hat das sionistische Kabinett zugestimmt, die Sicherheitsoperationen gegen Palästinenser im besetzten Al-Quds, Jerusalem, als Reaktion auf eine Operation auszuweiten, bei der 3 Zionisten getötet und 2 weitere verletzt wurden. Syrien kritisiert US-Sanktionen zur Behinderung humanitärer Hilfe. Der syrische Präsident Bashar al-Assad sagte, dass humanitäre Nothilfe alle vom Erdbeben betroffenen Gebiete im Nordwesten Syriens erreichen muss, einschließlich derjenigen, die nicht unter der Kontrolle der Regierung von Damaskus stehen. Assad machte die Bemerkungen bei einem Treffen mit Martin Griffiths, dem Untergeneralsekretär für humanitäre Angelegenheiten und Koordinator für Nothilfe bei den Vereinten Nationen und seiner begleitenden Delegation in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Während des Treffens besprachen die beiden Seiten die Folgen des tödlichen Erdbebens der vergangenen Woche in den am schlimmsten betroffenen Gebieten von Latakia, Hama, Aleppo und Idlib, wobei der syrische Präsident versicherte, dass den Opfern in allen vom Erdbeben verwüsteten Städten Hilfe geleistet werden müsse, Städte im Nordwesten Syriens, einschließlich militanter Gebiete. Der syrische Präsident sagte auch, dass sich die internationalen Bemühungen auf den Wiederaufbau der lebenswichtigen Infrastruktur Syriens konzentrieren müssen, da dies für die Stabilität der Syrer und die Rückkehr der Vertriebenen in ihre Gemeinden von großer Dringlichkeit sei. Griffiths seinerseits schätzte die schnelle Reaktion der syrischen Regierung in Bezug auf Katastrophenhilfe. Er unterstrich, dass die Vereinten Nationen Such- und Rettungsaktionen in Syrien unterstützen und die Lieferung humanitärer Hilfe in den nordwestlichen Teil des vom Krieg gebeutelten Landes erleichtern werden. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit bewölkt bei Temperaturen um 2 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 6 Grad, Mashhad 1 Grad, Isfahan 4 Grad, Shiraz 11 Grad und Bandar Abbas 21 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Bahram Hasiri mit dem Titel Ba tu khosh zamune. Das heißt, mit dir geht alles gut.
دلم گرفت بی تو چه بی بهونه، آینم خالی از آسمونه، تو مهربون ترینی ای نازمین، کی میتونه قدر تو رو بدونه. دلم گرفت با تو خوش زمونه، کاش کی بگی یه حرف عاشقونه. دلم برات
بشه دوباره، مثل پرستویی که بیقراره. آسمون سینه من تاریکه، تو چشم تو یه باب پر ستاره. دلم گرفت با تو خوش زمونه، کاش که بگی یه حرف عاشقونه. اما اگه کنار من بمونی، دوست دارم چون که تو مهربونی، جز تو برام نمونده هم زبونی. یادمه حرفی که دارم بگم، اما اگه کنار من بمونی. دلم گرفت با تو خوش زمونه، کاش که بگی یه حرف عاشقونه. دلم گرفتی تو چه بی بهونه، آینم خالی از آسمونه. تو مهربون ترینی ای نازنین، کی میتونه قدر تو رو بدونه. دلم گرفت با تو خوش زمونه، کاش کی بگی یه حرف عاشقونه. دلم برات پر میکشه دوباره، مثل پرستویی که بیقراره. آسمون سینه من تاریکه، تو چشم تو یه باب پر ستاره. دلم گرفت با تو خوش زمونه، کاش که بگی یه حرف عاشقونه. دلم گرفت با تو خوش زمونه، کاش که بگی یه حرف عاشقونه. دلم گرفت با تو خوش زمونه، کاش که بگی یه حرف عاشقونه.
گئرته Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Ey, Im Namen Gottes und einen schönen guten Tag an unsere lieben Hörerfreunde der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Wunder. Wir hoffen, dass Sie bis jetzt einen schönen Tag hatten und wünschen Ihnen noch weitere angenehme Momente. Wenn Sie sich erinnern können, haben wir in der letzten Folge über das Dorf Desak in der Provinz Chorma-Holle-Bachtiori gesprochen. Da in dieser Provinz sehr viele Natursehenswürdigkeiten und historische Dörfer vorhanden sind, wollen wir Ihnen auch heute zwei Ortschaften aus Chorma-Holle-Bachtiori vorstellen, und zwar die Dörfer Dime und Dehçeşme. Bleiben Sie also dran! Das Bergdorf Dime liegt 2240 Meter über dem Meeresspiegel und 10 Kilometer nordöstlich von Çelgard nahe der Kuhrang-Region. Früher galt Dime als ein Sommerquartier der Bachtiori-Nomaden, woraus dann später ein Dorf entstand. Das Klima ist im Frühling und Sommer sehr gut und angemessen, im Winter aber sehr kalt und schneereich. Die Bewohner von Dime sprechen mit einem Bachtiori-Dialekt. Wirtschaftlich basiert diese Ortschaft auf Landwirtschaft, Vieh- und Fischzucht und Handarbeiten. Manche arbeiten auch in Trinkwasserverpackungsfabriken. Die bekanntesten Souvenirs von Dime sind Bergpflanzen wie Sellerie oder Champignons sowie Milchprodukte. Liebe Hörerfreunde, was aber dieses Dorf berühmt gemacht hat, ist die Wasserquelle Dime, die sich in der Nähe dieser Ortschaft befindet. Laut Experten ist deren Trinkwasser eines der besten auf der ganzen Welt. Es hat auch Heilkräfte und verhindert zum Beispiel die Zahnkaries und behandelt Nierensteine. Der Fluss Soyan Derut entspringt vor dem Kuhrang-Tunnel aus dieser Wasserquelle. Die Wasserquelle Dime besteht aus einigen nebeneinander gelegenen Flussläufen, die durch eine große Weide fließen und eine sehr schöne Landschaft bilden. Die vielen Eichen, Pappeln und Kälteklimabäume am Fluss, die schönen Bergansichten sowie die fruchtbaren Ebenen machen aus der Gegend eine Tourismusattraktion. Daher wurden auch in der Nähe dieses Flusses angemessene Aufenthaltsorte für Reisende errichtet. Nicht weit entfernt von der Dime-Wasserquelle liegt die Mineralwasserfabrik Dime, deren Produkte sowohl auf den inländischen als auch ausländische Märkte geliefert werden. Es stehen aber noch weitere Mineralwasserfabriken in Plan, und so soll in naher Zukunft die größte Mineralwasserfabrik des Nahen Ostens in dieser Region eröffnet werden. Zwei Fischzuchtzentren für Regenbogenforellen haben schon in der Nähe des Flusses Dime mit ihrer Arbeit begonnen. Angesichts der besonderen Wasserqualität schmecken diese gezüchteten Fische äußerst gut und sind auch sehr bekannt. Der Fluss findet auch archäologisch an Bedeutung, denn es wurden historische und kulturelle Gegenstände wie zum Beispiel Ziegelsteine und Lehmstücke in seiner Nähe gefunden, und dies beweist dessen archäologische Wichtigkeit. Wie der Leiter der Organisation für Kulturerbe der Provinz Chorma-Holle-Bachtiori bekannt gab, liegt der Fluss Dime in einer historischen Gegend, die zur Zeit der Aschkaniden zählt. Zwei historische Orte aus der Ära der Achämeniden und der Eisenzeit befinden sich etwa 100 Meter entfernt von diesem Fluss. Musik.
Liebe Hörerfreunde, zu weiteren Natursehenswürdigkeiten von Dime gehören auch der Wasserfall Kuchrain, die Skipiste Chelgard sowie die Weide der hängenden Tulpen. Einige Kilometer entfernt von der Ortschaft, in der Nähe des Dorfes Benvastki, liegt die Weide der hängenden Tulpen. Diese Ebene ist 3600 Hektar groß und mit schönen und äußerst sehenswerten hängenden roten Tulpen bedeckt. Die sanfte, saubere Luft und die blumenreichen Felder ziehen jeden Blick an sich. Die hängenden Tulpen, die auch Tränen Marias genannt werden, beginnen Ende März zu wachsen und blühen von Anfang bis Mitte April. Die Blütezeit dauert demnach nicht lang und schon nach 15 Tagen fangen die Blumen an zu welken. Jedes Jahr im Frühling kommen viele Touristen aus dem ganzen Land in diese Ortschaft, um die blühenden Tulpen zu bestaunen. Im zweiten Teil unserer heutigen Sendung wollen wir Ihnen ein weiteres Dorf aus der Provinz Tjörmarholbach-Djörri vorstellen, nämlich Dehtschischme. Ein grünes Walddorf, das wegen seiner schönen unberührten Natur und seinen wertvollen historischen Inschriften auf die Liste der historischen iranischen Denkmäler gesetzt wurde. Dehtschischme wird im Frühling und Sommer täglich von hunderten Reisenden besucht. Es gehört zur Gemeinde Farzan in der Provinz Tjörmarholbach-Djörri und liegt 2000 Meter über dem Meeresspiegel. Westlich und südlich dieser Ortschaft erhebt sich der Berg Loch Resson. Dort herrscht ein trockenes, angemessenes Klima. Im Frühling und Sommer ist es angenehm und mild, im Winter kalt und trocken. Die Bewohner von Dehtschischme sprechen mit einem Bachdiori-Dialekt. Wirtschaftlich gesehen basiert das Dorf auf Landwirtschaft, Gärtnerei und Viehzucht. Zu den wichtigsten Landwirtschaftsprodukten zählen Weizen, Gerste, Heu und Klee und zu den Gartenprodukten Pfirsiche, Äpfel, Weintrauben, Mandeln und Walnüsse. Nennenswerte Milchprodukte sind Milch, Joghurt, einheimische Butter und Schmalz. Ein Teil der Bewohner sind auch im Dienstleistungsservice tätig. Manche beschäftigen sich mit Handarbeiten und andere mit der Imkerei. Die Frauen knüpfen neben ihrer Mithilfe in der Landwirtschaft und Viehzucht verschiedene Arten von Teppichen und Kleinvorlegern. Zu den Souvenirs des Dorfes gehören Handarbeitsarbeiten der Frauen, Honig, Milchprodukte, trockene Früchte und Nüsse, Obst und gezüchtete Forellen. Liebe Hörerfreunde, die schöne Natur, die grünen dichten Gärten, der herrliche Spazierort Pirgor mit seinen in das Berggestein eingravierten Inschriften, die Burg Qal-e-Khan und der Steinlöwe, all dies machen das Dorf zu einem der schönsten und attraktivsten Dörfer der Provinz Tjörmarholbach-Djörri. Der Spazierort Pirgor liegt im Süden von Dehtschischme in den höheren Stellen dieser Gegend. Es fließen einige Wasserquellen aus dieser Kalkhöhle. Auf einem Teil des Berges wurden drei Inschriften auf Farsi eingraviert, die über den Feldzug von Sardar As'ade Bachtiori nach Teheran und die Rolle der Bachtiori-Stämme während der konstitutionellen Revolution berichten.
In verschiedenen Jahreszeiten, besonders im Frühling und Sommer, kommen viele Touristen und Naturliebhaber in diese Ortschaft, um den schönen Spazierort Pirror, den großartigen Wasserfall und die herrlichen grünen Bäume zu besichtigen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht es weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ali Khodai mit dem Titel Jelveye Asemani, auf Deutsch Himmlische Erscheinung.
Thank you.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag mit dem Titel »Wo ist der IS?« Weiterhin guten Empfang.
Freitagnachmittag, 23. September. Eine Explosion erschütterte die afghanische Hauptstadt, nachdem in einem stark befestigten zentralen Teil der Stadt eine laute Explosion zu hören war. Eine von mehreren tödlichen Explosionen in Moscheen, während der Freitagsgebete in den letzten Monaten, die hauptsächlich von IS-Terroristen, auch bekannt als Daesh, behauptet wurden. Ich denke, etwa 12 Menschen starben und es gab auch viele Verletzte. Die meisten von ihnen waren Anwohner und nur wenige von ihnen waren Militärangehörige. Unter den Opfern waren Frauen und Kinder. Heute nach dem Freitagsgebet ereignete sich vor der Moschee von Wazir Muhammad Akbar Khan eine Explosion. Die Explosion erfolgte auf der Straße und das Ziel waren nur Anwohner und Menschen, die beteten. Nur eine Woche später, am 30. September, starben bei einem Selbstmordanschlag auf ein Bildungszentrum in Kabul 19 Menschen. Wieder übernahm der IS die Verantwortung für den Angriff. Wir waren mitten in der Prüfung und plötzlich lautete eine Explosion. Die Explosion ereignete sich zwischen den Sitzplätzen der Mädchen. Die Mädchen saßen in der ersten Reihe und wir, die Jungen, saßen hinter ihnen. Als ich aus der Klasse kam, verletzte ich mich mit einem Stacheldraht. Ich saß in meinem Verkaufsstand, als die Explosion passierte. Als ich das Geräusch der Explosion hörte, sah ich so viele Fleischstücke in der Luft. Die Menschen waren in Panik. Einige waren verletzt und einige weinten. Ich ging, um ihnen zu helfen und half, einige Leichen hinauszutragen. Die Zahl der Opfer war sehr hoch und die Taliban erlaubten uns nicht, Fotos zu machen. Die Frage ist, wo ist der IS und was tut es nach seinem erbärmlichen Sturz im Irak und in Syrien? Auf seinem Höhepunkt vor fast 5 Jahren war die IS-Terrormiliz eine der am meisten gefürchteten Terroristengruppen der Welt. Irgendwann gelang es ihm sogar, mehr als ein Drittel des Irak und große Teile Syriens zu erobern. Aber seinem plötzlichen Aufstieg folgte ein plötzlicher Niedergang. Bis Januar 2019 hatte der IS fast sein gesamtes Territorium im Irak und in Syrien verloren. Obwohl der IS seine Existenz im Irak und in Syrien fortsetzt, wenn auch in ländlichen Gebieten, konnte die Gruppe dort seit dem Fall der Grenzstadt Baruz im März 2019 kein Territorium mehr halten. Adnan Afrin, Sprecher der demokratischen Kräfte Syriens. Heute haben wir offiziell das Ende der Militäroperationen gegen die Terrorgruppe Daesh, Islamischer Staat, angekündigt. Wir befinden uns jetzt im Lager Baruz, wo brutale Kämpfe gegen Daesh stattfanden und wo der Traum vom Islamischen Kalifat endete und wo das, was als Daesh bekannt ist, zu Ende ging. Fast zu diesem Zeitpunkt verlagerte sich die Gruppe ernsthafter nach Osten und Nordafrika mit Afghanistan als Hauptziel. Ajmal Omar, Mitglied des Provinzrats von Nangarhar. Daesh wurde nicht eliminiert. Daesh war nur einige Zeit ruhig, um sich selbst wieder aufzubauen, damit sie in andere Distrikte ziehen können. Erst im Laufe dieses Monats sind sie in große Zahl in die Provinz Kunar und auch an andere Orte gezogen. Seit den Selbstmordattentaten auf dem internationalen Flughafen von Kabul im August 2021, die zum Tod von mehr als 170 Afghanen führten, hat der IS-Zweig von Khorasan mit blutigen Angriffen auf religiöse Minderheiten, insbesondere schiitische Muslime in Afghanistan, weiterhin Schlagzeilen gemacht.
Die Intention behind their attack was threefold.
Raffaello Panducci, S. Rajaratnam Schule für internationale Studien. Ich denke, die Absicht hinter ihrem Angriff war dreierlei. Ich denke, in erster Linie wollen sie auf sich aufmerksam machen. Sie sind eine Organisation. Sie sind eine terroristische Organisation. Was bedeutet, dass sie eine Art politische Idee haben, die sie versuchen voranzutreiben und der Welt klarzumachen. Und um das zu tun, muss man die Leute dazu bringen, zuzusehen. Und was sie am Flughafen von Kabul hatten, war ein Ort, an dem viele Leute bereits zuschauten. Also war es ein sehr ergiebiges Ziel für dieses Anliegen. Es gab viele Zivilisten, die herumliefen, eine sehr unübersichtliche Umgebung, in der Angriffe in gewisser Weise einfacher durchzuführen sind. Es wird angenommen, dass ISK oder Daesh-K oder das Franchise der Gruppe in Afghanistan schwächer ist, als es aussieht, da seine Ziele die meiste Zeit fast ausschließlich weich sind. Schulen und Moscheen. Sabihullah Mujahid, Taliban-Sprecher. In Bezug auf Daesh haben wir Ihnen bereits gesagt, dass der Daesh, der im Irak und in Syrien existiert, hier nicht existiert. Dennoch haben einige Menschen, die möglicherweise unsere eigenen Afghanen sind, die Daesh-Mentalität übernommen. Ein Phänomen, das die Menschen nicht unterstützen. Ein Phänomen, das nicht die Unterstützung des Volkes hat, kann uns keine Probleme bereiten und es kann nicht von Dauer sein. Daesh ist nirgendwo in Afghanistan physisch präsent und führt nur unsichtbar einige feige Angriffe durch. Die Sicherheitskräfte des Islamischen Emirats sind bereit und werden sie ernsthaft aufhalten. Der IS ist in Nordafrika noch weniger aktiv, mit Ausnahme der Sinai-Halbinsel, wo die Gruppe unter dem Namen Sinai-Provinz operiert. Auf dem Sinai, wie im Irak und in Syrien, verwaltet die Gruppe kein Territorium, sondern führt Angriffe auf niedriger Ebene durch, richtet sich gegen gewöhnliche Menschen und agiert wie eine Bande von Kriminellen. Sie sind in unsere Häuser eingedrungen und haben sie verbrannt. Sie haben jeder Frau das Gold abgenommen und danach haben sie unsere Häuser niedergebrannt. Daher hatte ich Angst, in meinem Haus zu bleiben. Deshalb bin ich mit meiner Familie geflohen. Im Allgemeinen sind der Irak, Syrien und der Sinai die drei wichtigsten Hotspots für den IS in der MENA-Region, wobei der Irak angesichts der irakischen Herkunft der Gruppe und des irakischen Tars ihrer Führung die meisten Angriffe erleidet. Die Anschläge umfassen Angriffe mit Kleinwaffen, Hinterhalte, Bombenanschläge am Straßenrand, Selbstmordanschläge, Attentate, Entführungen und Sabotageakte. In den letzten 2-3 Jahren wurden diese Angriffe immer weniger. Die Explosion war sehr stark, um ehrlich zu sein. Die Geschäfte wurden beschädigt, die Gebäude und Häuser wurden zerstört. Es war eine starke Explosion. Es war ein Terrorakt, der auf die Sicherheit von Basra, die Sicherheit des Irak, die Sicherheit der Bürger abzielt. Basra ist sicher und sie wollen, dass es nicht sicher bleibt. Im Jahr 2020 führte der IS im Irak pro Monat durchschnittlich 110 Angriffe durch und forderte 207 Opfer, während es im Jahr 2021 durchschnittlich 87 Angriffe und 149 Opfer pro Monat gab. Wali Dabbagh, irakischer Künstler. Der Hauptgrund ist die mangelnde Stabilität im Irak, auch die Verzögerung bei der Regierungsbildung. Zweitens die Arbeitslosigkeit. Da sind Kinder, ich sehe sie auf der Straße und sie sind tickende Zeitbomben. Es ist sehr leicht, sie zu irgendeiner Gruppe zu leiten, die die Sicherheit des Irak destabilisieren will. Durch sporadische Angriffe versucht der IS, seine Präsenz in Ländern wie dem Jemen, Somalia und Libyen bekannt zu geben. Fatih Bashagha, Libyens Innenminister 2018 bis 2021. Aber dieses Sicherheitschaos wird jetzt ein furchtbarer Boden für Daesh und andere Terrororganisationen sein, die sich leicht bewegen können, weil es ein Sicherheitschaos und ein Hindernis für die Sicherheit gibt. In diesen Ländern bieten politische Instabilität oder das Fehlen einer mächtigen Zentralregierung dem IS einen Nährboden für Terrorismus. Sie fingen an zu schießen und das Dorf anzugreifen. In diesem Moment schlief dieses Baby im Haus. Ich ging ins Haus, um das Baby zu holen. Und sie kamen herein. Als ich das Baby hochhob, riefen sie, »Hey, hör auf, wir werden dich töten. Hör auf, wir werden dich töten.« Ich flehte und sagte, nein, bitte bringt uns nicht um. Ich trug das Baby bereits. Er war nackt, keine Kleidung, überhaupt nichts. Der IS erhob sein hässliches Haupt, zunächst im Irak und in Syrien, inmitten des Chaos des syrischen Bürgerkriegs. Aber eine Koalition lokaler und regionaler Kräfte zerschmetterte schließlich ihre Streitkräfte und befreite die Städte, die sie einst kontrollierte. Was von der IS-Terrormiliz übrig geblieben ist, scheint weit entfernt von ihrem Ursprung zu sein, entgiftet und nur in der Lage, feige Angriffe durchzuführen und unschuldige, wehrlose Zivilisten ins Visier zu nehmen. Wir sind wirklich besorgt. Es ist schwer für uns. Alle Schulen sind für Mädchen geschlossen. Im Bildungszentrum ereignete sich ein unglücklicher Vorfall. Nicht nur Umm al-Banin, sondern auch Samira, Sarah und die Wache des Bildungszentrums namens Tahir, die alle wie unsere Familienmitglieder waren und da waren, um uns im Bildungszentrum zu beschützen, wurden getötet. Es ist eine sehr schmerzhafte Szene, aber wir werden mit dem Unterricht fortfahren und niemals aufgeben oder aufhören. Meine Tochter hat immer mit mir gescherzt und gesagt, dass ich studieren werde, bis ich eines Tages Präsidentin oder Anwältin werde und den Menschen in Afghanistan diene. Aber sie ist den Märtyrertod gestorben. Und vielleicht war das Gottes Wille. Ich habe nichts mehr zu sagen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.